Ja, liebe Gemeinde, liebe Jugend, liebe Gäste, es war zwischen 1907 und 1912, als auf dem Werftgelände von Harland & Wolff in Belfast ein Ingenieur über das Deck eines im Sonnenlicht glänzenden Schiffes blickte und murmelte: Wir sollten mehr Rettungsboote installieren, sodass es für alle Passagiere reicht. Ein Manager der Reederei, der das hörte, schüttelte den Kopf. Das würde die Decks mit hässlichen Rettungsbooten überladen und dem Schiff das gewisse Flair nehmen. Und außerdem, wir erfüllen die Vorschriften. Das Schiff, an dem 15.000 Arbeiter 5 Jahre gebaut hatten, sollte ein Palast sein, kein Rettungsschiff. Und so blieb es bei den 20 Rettungsbooten, obwohl über 2.200 Menschen an Bord gehen würden und nur die Hälfte von ihnen hätte Platz in den 20 Booten. Schließlich wurde das Schiff 1912 im Hafen von Southampton in Dienst gestellt. Die Passagiere gingen an Bord und das Schiff nahm seine Fahrt auf. In der Nacht des 14. April, als das Schiff einen Eisberg rammte, hallten Schreie über das Deck. Menschen drängten zu den Booten, doch die Plätze reichten nicht. Ein Offizier rief Frauen und Kinder zuerst, doch selbst für sie war nicht genug Raum. Als die Titanic im kalten Atlantik versank, blieben über 1.500 Menschen zurück. Warum? Weil man Luxus über Sicherheit und Leben gestellt hatte. Fast ein halbes Jahrhundert später, Deutschland Ende der 1950er Jahre. In einem Konferenzraum des Pharmaunternehmens Grünenthal saßen Ärzte und Manager zusammen und sprachen über den Wirkstoff Thalidomid. Thalidomid wurde 1954 von Wilhelm Kunz und Heinrich Mückter entwickelt und sollte einen guten Schlaf bewirken. Einer der Ärzte fragte: Haben wir genügend Tests durchgeführt, um es auf den Markt zu bringen, vor allem für Schwangere? Der Manager lächelte: Das Medikament ist völlig ungefährlich, es ist völlig harmlos. Wir können es schnell auf den Markt bringen. Die Menschen brauchen Schlaf und wir haben die Lösung dafür. Und so kam dieser Wirkstoff in die Apotheken, ohne die strengen Prüfungen, die eigentlich notwendig gewesen wären. Man hatte nur Tierexperimente gemacht. Wissenschaftliche Sorgfalt und wirtschaftliches Tempo standen sich hier gegenüber. In den folgenden Jahren wurden tausende Kinder geboren mit verkürzten Armen, fehlenden Beinen und deformierten Körpern. Familien zerbrachen unter der Last und von Eltern hörte man immer wieder: Man sagte uns, es sei sicher und unbedenklich. Und nun sehe ich unser Kind leiden. Was war geschehen? Man hatte eine aggressive Vermarktung über das Leben und die Sicherheit gestellt. 1961 wurde das Medikament, das wir unter dem Namen Contagan kennen, vom Markt genommen. Doch für die betroffenen Kinder kam dieser Schritt zu spät. Was ist die Botschaft in diesen beiden Ereignissen? Welche Interessen standen sich jeweils gegenüber? In der Titanic-Geschichte haben wir auf der einen Seite das Interesse, den Luxus darzustellen und auf der anderen Seite das Interesse der Sicherheit aller Passagiere. In der Contagan-Geschichte haben wir auf der einen Seite das Interesse der schnellen Vermarktung und auf der anderen Seite das Interesse der Sicherheit für alle, die das Medikament nehmen würden. In beiden Fällen legte man die Bedenken beiseite. Man sagte sich, es wird schon so in Ordnung sein und man ging, so könnte man sagen, einen Kompromiss ein. Ein Kompromiss zwischen dem, was eigentlich gut gewesen wäre, und dem, was man sich wünschte. Die Kompromisse in diesen beiden Geschichten waren eindeutig schlechte Kompromisse. Aber wie ist es mit Kompromissen? Sind Kompromisse immer schlecht oder kennen wir auch gute Kompromisse? Wenn zum Beispiel die Frage ansteht, wohin fahren wir in den Urlaub? Wenn man sich einig ist, braucht man keinen Kompromiss einzugehen. Hat man aber unterschiedliche Urlaubswünsche, dann bespricht man es und das eine Jahr fährt man an diesen Ort und ein anderes Jahr an einen anderen Ort. Kompromisse in diesen praktischen Bereichen zeigen Respekt für die andere Person. Es zeigt, dass wir nicht starr und festgefahren sind und Konflikte bleiben so außen vor. Aber gibt es auch unehrenhafte Kompromisse? Kompromisse im geistlichen Bereich? Paul Chapman, ein amerikanischer Autor und Pastor, drückt es so aus. Jede Generation muss ihre eigenen Kämpfe gegen Kompromisse führen. Wenn wir die Wahrheit erfolgreich erhalten und an die nächste Generation weitergeben wollen, haben wir keine andere Wahl, als geistliche Kompromisse zu verstehen und geistliche Kompromisse zu erkennen. Zitat Ende. Wenn wir uns also heute mit dem geistlichen Kompromiss beschäftigen, wenn wir uns den geistlichen Kompromiss näher anschauen, dann möchte ich aber vorab eines ganz klarstellen. Es gilt zu unterscheiden zwischen Christen, die bestimmte Wahrheiten noch nicht kennen, und denen, die sie kennen, aber Kompromisse eingehen. Die erste Gruppe lebt gemäß ihrer Erkenntnis und wird heute nicht Gegenstand dieser Predigt sein. Die zweite Gruppe hat Erkenntnis, geht aber Kompromisse ein. Und über das Kompromisseingehen im geistlichen Bereich möchten wir uns heute Gedanken machen. Ganz einfach die Frage, warum geht ein Mensch geistliche Kompromisse ein? Nun, das kann verschiedene Gründe haben. Könnte es sein, dass man die Lehren und Prinzipien aus Gottes Wort vereinen möchte mit heutigen populären Philosophien oder der Art, wie man heute leben möchte? Könnte es sein, dass man einst Gottes Wort einfach gläubig angenommen hat, aber weil es nicht mehr zum Zeitgeist zu passen scheint, die Wahrheit ein wenig anpasst, verändert oder ablehnt? Kleine Kompromisse führen zu großen und oft fatalen Veränderungen. Satan zum Beispiel hat Eva nicht dazu ermutigt, eine Serienmörderin zu werden. Er hat sie einfach nur überzeugt, dass die verbotene Frucht keine große Sache ist. Er hat sie davon überzeugt, dass Gott ihr etwas vorenthalten würde, das ihr Leben verbessern könnte. Kommt uns das manchmal bekannt vor? Möchten wir nicht manchmal auch etwas, von dem wir glauben, Gott würde es uns vorenthalten und was wir nach unserer Einschätzung aber doch als sehr gut ansehen? Und kommen wir dann vielleicht zu dem Schluss, naja, es ist ja keine große Sache. Nun, ein weiterer Grund, warum man geistliche Kompromisse eingeht, ist, dass es oft als Fortschritt dargestellt wird. Man möchte nicht als starr und unmodern gelten. Aber welche Folgen können solche Kompromisse haben? Im Alten Testament haben wir das Beispiel, wo David einen Kompromiss eingegangen ist. Er tat etwas, das richtig war, also vollkommen richtig war, aber er tat es auf die falsche Weise. Ein Kompromiss zwischen einer wirklich richtigen Sache und einer falschen Weise. Und wir finden diese Begebenheit in 2. Samuel Kapitel 6. Dort wird uns berichtet, dass David sich aufmachte, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Auf einem neuen Wagen. War das richtig, dass die Bundeslade auf einem von Rindern gezogenen Wagen reiste? Nein. Sie sollte verhüllt von den Leviten getragen werden. Das Ergebnis dieses Kompromisses zwischen einer richtigen Sache und einer falschen Weise war, dass Gott dem Usa das Leben nahm, als er die Bundeslade berührte. Den Philistern, die ganz genau das Gleiche getan hatten, sie hatten die Bundeslade auf einen Wagen gestellt, der von einem Rind gezogen wurde. Den Philistern war nichts geschehen, obwohl sie das Gleiche taten, aber sie wussten es nicht besser. Das Richtige auf die richtige Art und Weise tun. Menschen schließen Kompromisse. Menschen schließen geistliche Kompromisse. Und keiner wacht eines Tages morgens auf und sagt, heute werde ich dem Wort Gottes untreu. Ein geistlicher Kompromiss ist immer ein schleichender Prozess. Es sind tausende kleine Zugeständnisse, die uns dann vom Wort Gottes abbringen können. Eines der deutlichsten Beispiele für Kompromisse in der Bibel ist Pilatus. Schauen wir uns den Bericht in Lukas Kapitel 23 an. Dort wird uns berichtet, dass die Volksmenge nach dem Blut Jesu schreit. Sie wollen Jesus gekreuzigt sehen. Sie bringen Jesus zu Pilatus und beginnen ihn anzuklagen und sagen, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und uns davon abbringt, dem Kaiser Steuern zu geben. Er selbst sagt, dass er, Christus, ein König ist. Pilatus befragt Jesus und am Ende des Gespräches erkennt er in der Haltung Jesu, dass er kein Verbrecher ist, sondern ein Unschuldiger. Und Pilatus sagt, richtig, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Wenn nun Pilatus keine Schuld an Jesus gefunden hat, was wäre seine Aufgabe gewesen? Hätte er ihn nicht freilassen sollen? Aber was tat er stattdessen, um die Menge zufriedenzustellen? Er sagte zwar, ich finde keine Schuld an ihm, aber er schickte Jesus dann zu Herodes. Auch Herodes befragte Christus. Er verhörte ihn und fand keine Schuld an ihm. Also schickte er Jesus zurück zu Pilatus. Pilatus war nun einmal den Kompromiss eingegangen, Jesus nicht sofort freizulassen, sondern ihn zu Herodes zu schicken. Und das macht es ihm leichter, ein zweites Mal einen Kompromiss einzugehen. Wie ging es weiter? Jesus kehrte zu Pilatus zurück und die Bibel berichtet, dass Pilatus erneut sagt, ihr habt diesen Mann zu mir gebracht als einen, der das Volk verführt und nachdem ich ihn in eurer Gegenwart verhört habe, habe ich keine Schuld an diesem Mann gefunden. Und auch Herodes hat nichts gefunden, denn er hat ihn uns zurückgeschickt. Er hat nichts Todeswürdiges getan. Dann glaubte Pilatus, sich geschickt aus der Affäre ziehen zu können, indem er dem Volk eine Frage stellte, um Jesus frei zu bekommen. Er stellte ihn Jesus vor und den hartgesottenen Verbrecher Barabbas. Und dann fragte er sie, wen er freigeben soll. Und das Volk war eindeutig. Sie wollten Barabbas. Die Rechnung von Pilatus war nicht aufgegangen. Er wollte es vermeiden, selbst eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber das aufgehetzte Volk schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dann versuchte Pilatus es zum dritten Mal. Was hat er Böses getan? Ich werde ihn geißeln lassen und freilassen. Aber Moment mal. Warum will Pilatus Christus geißeln lassen, wenn er bereits festgestellt hat, dass er unschuldig ist? Warum? Warum ihn auspeitschen? Warum einen unschuldigen Mann der grausamen barbarischen Geißelung aussetzen, nur um die Menge zu besänftigen? und eine römische Geißelung war keine Kleinigkeit. Eine Lederpeitsche mit Metallzacken und Knochen daran, ausgeführt von starken römischen Soldaten. Und all das für einen, von dem Pilatus festgestellt hatte, dass es sich um einen Unschuldigen handeln würde. Aber Pilatus dachte sich, wenn ich ein bisschen Blut zeige, wenn ich ihnen den blutigen Rücken Christi zeige, werden die hohen Priester und Obersten schon zufrieden sein. Und funktionierte es? Nein. Die Schläge machten die Menge nur noch ungeduldiger, wütender und begieriger, Jesus sterben zu sehen. Und was machte Pilatus nach der Geißelung? Er fällte das Urteil, dass Jesus gekreuzigt werden soll, so wie das Volk und die Obersten es gefordert hatten. Zuerst findet Pilatus keine Schuld an Jesus und lässt ihn trotzdem nicht frei. Dann findet Herodes keine Schuld an ihm und schickt Jesus zurück zu Pilatus. Der lässt Jesus aber immer noch nicht frei. Zum dritten versucht er, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er Barabbas zur Wahl stellt. Und als das nicht funktioniert, lässt er Jesus geißeln. Und schließlich gibt Pilatus den Forderungen der Menge nach. Was für ein Weg des Kompromisses. Er hört eher auf die Menge als auf die Überzeugung seines Gewissens. Gott sandte sogar seiner Frau einen Traum, um ihn vor den Gefahren zu warnen, die eine Verletzung seines Gewissens mit sich bringen würde. Und Ellen White macht eine aufschlussreiche Aussage über Pilatus. In dem Buch Sieg der Liebe, Seite 712, schreibt sie: Wäre Pilatus von Anfang an standhaft geblieben und hätte sich geweigert, einen Mann zu verurteilen, den er für unschuldig befand, hätte er die fatale Kette durchbrochen, die ihn in Reue und Schuld gefangen hielt. Hätte er sein Leben lang seine Überzeugung von Recht umgesetzt, hätten die Juden es nicht gewagt, ihm Vorschriften zu machen. Christus wäre zwar hingerichtet worden, aber die Schuld hätte nicht auf Pilatus gelastet. Doch Pilatus hatte Schritt für Schritt gegen sein Gewissen verstoßen. Er hatte sich davon befreit, mit Gerechtigkeit und Fairness zu urteilen. Nun befand er sich fast hoffnungslos in den Händen der Priester und Obersten. Sein Schwanken und seine Unentschlossenheit wurden ihm zum Verhängnis. Zitat Ende. Pilatus gab den Forderungen der Menge nach, anstatt zu riskieren, seine Position zu verlieren. Aber genau das, was er fürchtete, trat ein. Einige Seiten später schreibt Ellen White, er wurde seiner Ehre beraubt und seines hohen Amtes enthoben. Nicht lange nach der Kreuzigung nahm er sich von Gewissensbissen geplagt und in seinem Stolz verletzt das Leben. Zitat Ende. Die Prüfung, in die Pilatus gekommen war, ist eine Situation, in der auch wir uns am Ende der Zeit wiederfinden können. Auch wir werden großen Herausforderungen gegenüberstehen. Und die menschliche Reaktion ist Angst. Aber müssen wir Angst haben? Was sagt die Bibel dazu? Zu der Gemeinde Smyrna in Offenbarung 2, Vers 10, die ständig verfolgt wurde, sagt Jesus, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Und in Jesaja 41, 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Die Bibel sagt uns, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn wir dienen einem Gott, der stärker ist als alle Mächte der Hölle. Durch seine Kraft, durch seine Gnade und durch seine Barmherzigkeit können wir standhaft bleiben. Er steht an unserer Seite. Wir sind niemals allein. Der Christus, der mit Prüfungen vertraut ist, wird uns durch die letzte Prüfung bringen. Der Christus, der mit Leiden vertraut ist, wird uns im Leiden stützen. Der Christus, der dem Tod ins Auge sah, ist die Auferstehung und das Leben. Durch seinen Tod haben wir die Gewissheit, dass uns das Geschenk des ewigen Lebens gehört. Christus wird uns durch die letzte Krise bringen, wenn wir ihm vertrauen. Die grundlegende Frage ist, wie bereiten wir uns auf diese Krise vor? Wie bleiben wir standhaft angesichts der Herausforderungen? Die Vorbereitung auf morgen findet heute statt. Vorbereitung bedeutet immer, heute etwas zu tun, damit das kommende Ereignis mich nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Wie kann ich mich nun aber vorbereiten, um standhaft zu sein und standhaft zu bleiben? Könnte es sein, und das ist eine Frage zum Nachdenken, könnte es sein, dass ich in Zukunft nur standhaft sein kann, wenn ich bisher möglichst keine geistlichen Kompromisse eingegangen bin? Oder wenn ich sie eingegangen bin, und ich glaube, jeder von uns geht auch geistliche Kompromisse ein, dass ich sie erkenne und bereue, anstatt sie zu verteidigen? Große geistliche Kompromisse geschehen nicht auf einmal. Es ist ein langsamer Prozess der Zugeständnisse, geistlicher Zugeständnisse. Und ein chinesisches Sprichwort drückt es sehr schön aus. Das chinesische Sprichwort sagt, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt. Wenn der erste Schritt des Kompromisses gegangen ist, ist es viel einfacher, den nächsten Schritt zu gehen und den nächsten und den nächsten. Aber noch einmal zurück zu unserer Frage, wie kann ich mich vorbereiten? Und ich möchte nun mit euch über 4 Punkte nachdenken. Punkt 1, lerne Christus kennen und verlass dich auf ihn. Punkt 2, erkenne sein Wort. Punkt 3, handle nicht gegen dein Gewissen, wenn der Heilige Geist dich überzeugt. Und 4, erkenne Gottes Allmacht und Größe. Fangen wir mit Punkt 1 an. Lerne Christus kennen und verlass dich auf ihn. Wenn wir darüber nachdenken, standhaft zu sein und zu bleiben, wo liegt unsere einzige Hoffnung? Unsere einzige Hoffnung liegt auf Jesus Christus. Jesus führt uns dazu, uns auf ihn und ihn allein zu verlassen. Nicht auf unsere Kirche, nicht auf die Leitung, nicht auf Institutionen, Organisationen oder kirchliche Einrichtungen. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, natürlich, Gott hat seine Kirche uns gegeben, um uns geistlich Kraft zu geben und um uns zu leiten. Er hat uns seine Kirche gegeben, um uns zu helfen, Fallstricke zu erkennen und Täuschungen. Er hat uns seine Kirche gegeben, um sein Volk für die Mission zu organisieren und uns Gläubigen eine Glaubensgemeinschaft zu bieten. Wir sind dankbar für Gottes Kirche, aber diese Kirche ist kein Ersatz für eine persönliche und innige Beziehung zu Jesus Christus. Gott führt uns dazu, uns auf ihn zu verlassen. Gott führt uns dazu, auf die Knie zu gehen und uns die Beziehung zu Jesus zu stärken. Denn wir werden für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen müssen, auch wenn viele es nicht tun werden. Durch Christus und durch ihn allein können wir in der letzten Krise treu bleiben. Es ist Christus und Christus allein, der uns für die kommenden Tage stärken kann. Christus und Christus allein kann uns davor bewahren, zusammenzubrechen, wenn die ganze Welt zerfällt. Die völlige Abhängigkeit von Christus ist der Schlüssel zur Standhaftigkeit. Punkt 2. Erkenne das Wort Gottes. Nun, warum ist das Wort Gottes so wichtig? Jesus selbst hat uns gezeigt, wie wichtig das Wort Gottes ist. Als er in der Wüste war und von Satan versucht wurde, ist er dem Teufel mit einem "Es steht geschrieben" entgegengetreten. Er verwies also in der Versuchung auf das Wort Gottes. Und Ellen White sagte im Buch Sieg der Liebe, Seite 106, wodurch ging er, Jesus, im Kampf gegen Satan als Sieger hervor? Durch das Wort Gottes. Zitat Ende. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Und in Johannes 17, Vers 17 lesen wir die Bitte Jesu an seinen Vater: Heilige sie durch dein Wort, dein Wort ist Wahrheit. Dem Wort Gottes kommt also eine sehr bedeutende Rolle zu. Dieses Wort Gottes ist der Maßstab, an dem wir erkennen können, wie wir leben sollen. Es ist das Wort Jesu und er wird uns durch sein Wort durch die letzte Krise hindurchführen. Und um auf diese Zeit vorbereitet zu sein, ist es wichtig, heute schon im Wort Gottes regelmäßig zu lesen, unter Gebet und mit dem Wunsch, Gottes Willen zu erkennen. Stehen unsere Füße auf dem Felsen des unveränderlichen Wortes Gottes? Sind wir bereit, festzustehen und die Gebote Gottes zu verteidigen und den Glauben an Jesus Christus? Ist der Glaube an Jesus Christus unser Anker? Können wir sagen, das Wort Gottes ist unser einziger Leitfaden und die Kraft Christi unsere einzige Sicherheit? Punkt 3. Handle nicht gegen dein Gewissen, wenn der Heilige Geist dich überzeugt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns im Leben immer wieder anspricht, der uns zeigt, wo in unserem Leben noch Änderungen vorgenommen werden sollten. Er ist der Geist der Wahrheit und Johannes 16, 13 sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die Stimme des Heiligen Geistes ist die Stimme Gottes. Ellen White schreibt im Buch Sieg der Liebe, Seite 699 über Judas beim Abendmahlsgeschehen. Judas war aber für Gottes Geist noch nicht völlig unempfänglich geworden. Selbst nachdem er sich zweimal vorgenommen hatte, den Erlöser zu verraten, hätte er noch Gelegenheit zur Umkehr gehabt. Beim Abendmahl bewies Christus seine Göttlichkeit, indem er die Absicht des Verräters offenbarte. Er bezog Judas liebevoll in den Dienst mit ein, den er seinen Jüngern erwies. Doch auch der letzte Aufruf der Liebe blieb unbeachtet. Zitat Ende. Und einige Seiten vorher schreibt sie, dies war der letzte Aufruf zur Umkehr des falschen Jüngers. Kein Mahnruf, den das göttlich-menschliche Herz von Christus machen konnte, war unterlassen worden. Zitat Ende. Gott setzt alles daran, uns zu rufen. Die Stimme des Heiligen Geistes sollte in unserem Leben immer hörbar bleiben. Öffnen wir unser Herz und unseren Verstand für die Stimme des Heiligen Geistes. Punkt 4. Erkenne Gottes Allmacht und Größe. Der Apostel Paulus schätzte das Wort Gottes und er erlebte die Kraft Christi in seinem eigenen Leben. Und er schreibt an die Gemeinde in Ephesus im Kapitel 1, er, gemeint ist Christus, erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum seiner Herrlichkeit und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Gottes Allmacht und seine Größe finden wir in der ganzen Bibel. Machen wir uns ein wenig Gottes Allmacht klar. Es war die Kraft Christi, die bei der Schöpfung Welten ins Leben rief. Jesus sprach und es geschah. Er sprach und das hörbare Wort, das aus seinem Mund kam, und das müssen wir uns einmal vorstellen, das hörbare Wort aus seinem Mund schuf greifbare Materie. Er sprach und die Sonne erschien. Er sprach, und die Erde wurde mit lebendigem Grün bedeckt. Er sprach, und die Tiere kamen hervor. Das Wort Christi ist ein allmächtiges Wort. Oder denken wir an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft. Christus spricht und das Rote Meer öffnet sich und die Israeliten gehen hindurch. Die ägyptische Armee versucht ebenfalls hindurchzugehen und er spricht und das Wasser stürzt zusammen. Denken wir an die Macht Christi, der Israel vor der sengenden Sonne des Tages schützte durch die Wolkensäule und vor der Kälte der Nacht durch die Feuersäule. Denken wir an die Macht Christi, als er Manna vom Himmel regnen ließ, als er die Mauern von Jericho zum Einsturz brachte und als er Mose von den Toten auferweckte. Welche Kraft liegt in den Worten Christi? Machen wir uns die Kraft Christi immer bewusst. Unser Gott ist ein großartiger Gott. Unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Und unser Gott wird dich und mich durch die kommende Krise begleiten. Lasst uns Christus richtig kennenlernen. Ihm und seinem Wort vertrauen. Den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen. Und uns immer wieder die Allmacht und Größe Gottes vor Augen halten. Er wird uns durch die kommende Krise hindurchführen, bis hin zur ewigen Heimat. Glauben wir das? Lasst uns daran festhalten und unserem wunderbaren und allmächtigen Gott vertrauen. Amen.